Bauernhofkindergärten oder Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung. Landwirtschaftliche Betriebe können so viel mehr leisten als in Anführungsstrichen nur das Produzieren von Lebensmitteln. Das ist unser Thema heute bei Power to the Bauer, die soziale Landwirtschaft. Was ist das überhaupt und warum liegt darin so ein Mehrwert für die Gesellschaft? Darüber spreche ich mit Wiebke Nowak. Die hat zu dem Thema an der Humboldt-Universität zu Berlin geforscht. Und ich habe Thomas van Elsen im Interview, Mitbegründer von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für soziale Landwirtschaft. Der sagt, soziale Landwirtschaft ist mehr als eine Nische. Warum? Das erfahren Sie in dieser Podcast-Folge. Ich bin Anna Hemminger. Ich freue mich, dass Sie dabei sind bei Power to the Bauer, neue Wege in der Landwirtschaft. Für soziale Landwirtschaft gibt es mittlerweile zahlreiche Beispiele. Das Schulpraktikum auf dem Bauernhof, Freizeit für Demenzerkrankte, es gibt Auszeitbauernhöfe für gestresste Managerinnen und Manager oder auch Resozialisierungsarbeit. In der Akademie für politische Bildung in Tutzing habe ich Wiebke Nowak getroffen, Geografin und Agrarökonomin, die an der Humboldt-Universität zu Berlin genau zu diesem Thema, den sozialen Funktionen von Landwirtschaft, geforscht hat.
Genau, und das sind die sozialen Funktionen von Landwirtschaft im Kontext des größten Strukturwandels.
Das klingt jetzt kompliziert. Was heißt das denn? Was sind denn die sozialen Funktionen von Landwirtschaft?
Ich glaube, wir können uns alle relativ gut vorstellen, wie Landwirtschaft sich auf die ökologische Umwelt auswirkt, also auf Ökosysteme im positiven und negativen Sinne. Aber es haben sich tatsächlich noch gar nicht so viele Menschen damit auseinandergesetzt, wie Landwirtschaft und landwirtschaftliche Betriebe in soziale Strukturen eingebettet sind in unserem heutigen Kontext. Und genau damit habe ich mich beschäftigt, sozusagen mit dem sozialen Beitrag von Landwirtschaft in der Umwelt, in denen die Betriebe eben agieren, in der sozialen Umwelt.
Das heißt, in welche sozialen Kontexte sind so landwirtschaftliche Betriebe eingebettet?
Zum einen in die Dorfgemeinschaft, wenn es nicht irgendwie gerade ein Betrieb ist, der in völliger Alleinlage irgendwo abseits liegt, normalerweise eben genau in die Dorfgemeinschaft, aber auch zum Beispiel in die regionale Entwicklung. Es gibt Regionen, wo eben Betriebe auch regional engagiert sind, in regionale Entwicklungsprojekte, Programme eingebunden sind. Man kann aber auch die Frage stellen, welchen Mehrwert hat jetzt die Landwirtschaft für unsere Gesellschaft insgesamt? Zum Beispiel, wenn es um Kulturlandschaften geht, die jetzt vielleicht nicht nur für die regionale Bevölkerung relevant sind.
Was hat es denn für einen Mehrwert für uns als Gesellschaft?
Das ist auf jeden Fall immer auch unterschiedlich, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Ich habe mich vor allem mit einer Region in Schleswig-Holstein näher beschäftigt. Und da gestalten landwirtschaftliche Betriebe zum Beispiel Erholungsräume ganz maßgeblich. Das ist bestimmt auch in anderen Regionen Deutschlands so, dass es zum Beispiel touristische Angebote auf Betrieben gibt, die einfach schon die Vielfalt an Angeboten, die man als Mensch der Erholung sucht, sozusagen erhöht und auch die Verteilung im Raum. Also da hat man dann nicht nur zwei touristische Zentren, sondern eben viele kleine Angebote, wo man eben zum Beispiel ein Hofcafé hat oder auch eine Übernachtungsmöglichkeit abseits dieser touristischen Zentren. Das war so ein Punkt. Und dann auch die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Das bezieht sich dann wieder eher so auf die Dorfgemeinschaft, wo Landwirte, Landwirtinnen klassischerweise oft in ehrenamtlichen Tätigkeiten engagiert sind oder es ist einfach ganz selbstverständlich ist, dass sie eben mit ihrem Trecker kommen, wenn Sand auf dem Spielplatz muss oder eben irgendjemand aus dem Graben gezogen werden muss. Das sind dann so alltägliche kleinere Dinge, die aber eben ohne die Person, die dann mit dem Schlepper kommt und die Person, die immer zu Hause ist, und das sind Landwirte ja zum Glück, gar nicht so gut funktionieren würden.
Warum ist das auch so wichtig, dass diese sozialen Funktionen übernommen werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Mit der habe ich mich auch beschäftigt, weil wir eben einen großen Strukturwandel beobachten. Das heißt, es gibt immer weniger Betriebe und die bewirtschaften im Durchschnitt mehr Fläche. Das Problem dabei ist, wenn es eben immer weniger Landwirte gibt, ist auch, dass die Entfremdung zwischen uns, ich beziehe mich da jetzt mal mit ein, uns Normalbevölkerung und der Landwirtschaft irgendwie verloren gehen, die Berührungspunkte. Und dass wir dadurch erstmal weniger Wissen darüber, wie Nahrungsmittel produziert werden, das dann auch nicht mehr wertschätzen. Das führt wiederum zu Konflikten zwischen Landwirtschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen, die irgendwie dann sehr unrealistische Ansprüche, Erwartungen hat an Landwirtschaft, die gar nicht mehr so zu dem passen, womit die eigentlich sozusagen im Alltag klarkommen und wirtschaften müssen. Also diese Entfremdung haben wir. wenn weniger Landwirte da sind, die soziale Funktion erfüllen. Also ob und wie wichtig das ist, ist tatsächlich eine Frage, die müssen wir, glaube ich, gesellschaftlich auch stärker aushandeln. Bisher gucken wir sehr stark auf die Umweltauswirkungen und wenig darauf, was passiert eben sonst noch auf landwirtschaftlichen Betrieben, was irgendwie sozial relevant ist. Es kann immer sein, dass man sagt, okay, das sind Funktionen, die Landwirtschaft erfüllt, aber es könnte genauso gut irgendein anderer Akteur erfüllen, sozusagen vielleicht Kirchen, Vereine, Schulen, die sozusagen auch Tätigkeiten machen, die die gleichen Funktionen erfüllen. Aber dann haben wir eben einen Akteur, der in ländlichen Räumen verortet, geschichtlich verwurzelt, kulturell verwurzelt ist, nicht mehr im Spiel sozusagen. Und das Positive ist aus meiner Sicht, wenn wir es landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, soziale Funktionen zu erfüllen, dann gibt es für diese Betriebe auch vielfältigere Einkommensmöglichkeiten und damit auch Existenzmöglichkeiten sozusagen. Also in diesem ganzen Wachsen oder Weichen und den ökonomischen Zwängen ergeben sich einfach auch neue Einkommensmöglichkeiten, wenn wir wieder mehr wertschätzen, was sonst noch so passiert auf Betrieben als nur die Nahrungsmittelproduktion.
Also eigentlich ist es ja eine Win-Win-Situation. Die Dorfbewohner haben was davon, der Landwirt hat was davon, wir alle haben was davon.
Ja, das genau würde ich auch so sehen. Also natürlich gibt es einmal den ehrenamtlichen Bereich, da geht es einfach dann um die Anerkennung und Wertschätzung, die vielleicht teilweise ein bisschen verloren gegangen ist, weil Dinge als selbstverständlich wahrgenommen wurden. Aber dann gibt es eben auch soziale Funktionen, die mit Einkommensmöglichkeiten zusammenhängen und die sind dann auf jeden Fall auch eine ökonomische Win-Situation für die Betriebe und für die Bevölkerung auch, weil dann das, was vielleicht durch diesen ganzen Strukturwandel auch in der Produktion, was da so ein bisschen verloren gegangen ist, wieder erstärkt werden kann. Also Direktvermarktung oder auch Urlaub auf dem Bauernhof zum Beispiel sind ja Momente, wo Menschen, die sonst nichts mit Landwirtschaft zu tun haben, wieder die Möglichkeit haben, auf einem Betrieb zu sein, sich aufzuhalten und das Landwirtschaft zu erleben sozusagen, was früher selbstverständlich war, weil man in der Verwandtschaft Landwirtschaft hatte oder in den Ferien ausgeholfen hat oder eben viel mehr Berührungsmöglichkeiten noch da waren, als es heute in einem sehr industrialisierten Sektor ja irgendwie auch ist.
Es ist ja mittlerweile so, es werden ja immer weniger Landwirte, Strukturwandel, die Höfe sterben. Dadurch hat die Gesellschaft weniger Berührungspunkte eben auch mit Landwirten. Und die Entfremdung geht vonstatten.
Genau, ich finde, das kann man sich mal ganz gut vorstellen. Also in meiner Generation gibt es vielleicht noch einige, die haben dann Großeltern, die mal in der Landwirtschaft tätig waren. Die sind aber jetzt auch schon wieder schon sehr alt oder auch gar nicht mehr im Leben sozusagen. Und ich habe einfach in der Generation, in der ich bin, ganz wenig Möglichkeiten, über private Kontakte oder über die Verwandtschaft irgendwie was Alltägliches sozusagen mitzubekommen aus der Landwirtschaft. Das wird in der nachfolgenden Generation nochmal anders aussehen. Wir haben weniger Menschen, die jetzt neu in der Landwirtschaft beruflich Perspektiven sich aufbauen können, weil es eben diesen Strukturwandel gibt und weniger Arbeitskräfte dort benötigt sind. Und da fehlt dann einfach die Interaktion und die Berührungspunkte, die früher selbstverständlich waren und heute fehlen, um Wissen über Nahrungsmittelproduktion und auch so die Zwänge, in der Landwirtschaft sich ja auch behaupten muss, sozusagen verstehen. Also ob das jetzt um Wetter geht, um bestimmte ökonomische Zwänge, um sehr anspruchsvolle politische Rahmenbedingungen, in denen Betriebe agieren. Also wie komplex das sozusagen ist, das können, glaube ich, nur ganz wenige Menschen sich heute noch vorstellen, weil sie auch keine Möglichkeit haben, da einen Eindruck von zu gewinnen.
Und viele Landwirte fühlen sich ja einfach auch nicht gesehen und nicht gewertschätzt.
Ja, genau, das passt exakt dazu, weil diese Berührungsmomente fehlen, weil die Bevölkerung insgesamt vielleicht noch über die Landwirtschaft spricht, aber nicht mehr über die Personen, die dahinter stehen und diese Betriebe wirtschaften und da irgendwie versuchen, sich auf dem Betrieb weiterzuentwickeln und noch ökonomisch zu überleben.
Ist denn eine kleine Landwirtschaft sozial, erfüllt die mehr soziale Funktionen? Oder das hatten Sie ja auch untersucht?
Ja, also das eine ist, dass wenn eine kleinstrukturierte Landwirtschaft bedeutet, dass es auch auf der Fläche verteilt mehr Betriebe gibt, das ist ja nun mal so ein logischer Zusammenhang, dass die auch kleine Betriebe wenig Fläche haben, dadurch ist die Dichte an Betrieben größer, dadurch haben wir schon mal mehr Betriebe einfach im Raum und es ist wahrscheinlich, dass die auch verschiedenere Sachen machen, als wenn man jetzt nur drei große Betriebe hat in der Region. Und damit ist es auch wahrscheinlicher, dass sie sozusagen mehr Funktionen erfüllen. Gleichzeitig sind es auch oft kleine Betriebe, die sich eben alternative Einkommensquellen suchen und dadurch dann auch vielfältiger in die Region hineinwirken als Betriebe, die einfach hauptsächlich auf Größenwachstum und Intensivierung, Spezialisierung der Produktion, der landwirtschaftlichen Produktion setzen. Die dann machen dann eben nicht so viel darüber hinaus über die Nahrungsmittelproduktion.
Und Ihnen ist es ja immer wichtig, die Landwirtschaft auch als ganzheitliches anzusehen.
Ja, das war ein wichtiges Fazit von mir, weil wenn wir soziale Funktionen von Landwirtschaft verstehen wollen, müssen wir auf jeden Fall eben nicht nur die Nahrungsmittelproduktion betrachten, sondern auf jeden Fall auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten und auch alles, was im Bereich Einkommensdiversifizierung passiert. Also die Tätigkeiten, die sozusagen im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion stattfinden, aber eben an sich was anderes sind. Also bestes Beispiel, Ferien auf dem Bauernhof funktioniert am besten, wenn da eben auch noch ein Bauernhof ist und abseits davon dann eben nicht mehr so gut. Also das sind dann eben diese landwirtschaftsbezogenen Tätigkeiten, von denen ich dann spreche in dem Fall.
Okay, vielen Dank.
Das war Wiebke Nowak, die an der Humboldt-Universität zu Berlin zu den sozialen Funktionen von Landwirtschaft geforscht hat. Sehr spannend ist auch der Ansatz von Thomas van Elsen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet ökologischer Land- und Pflanzenbau der Universität Kassel in Witzenhausen. Und er hat die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft mitbegründet. Soziale Landwirtschaft ist keine Nische, sagt er. Warum, habe ich ihn gefragt.
Ich denke, soziale Landwirtschaft ist eben der Einstieg, Landwirtschaft anders und umfassender zu denken, ne? Dass man eben wegkommt davon, Landwirtschaft nur als Mittel und Zweck zur Erzeugung von Lebensmitteln zu sehen, sondern eben auch die Einbeziehung von Menschen, von sozialen Anliegen, also soziale Inklusion und auch ökologischer Inklusion. Und darunter verstehe ich eben jetzt nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Natur etwas zu tun, was man eben durch viele sprichwörtlich helfende Hände auf Höfen einfach haben kann.
Also das ist jetzt nicht nur so eine spinnerte Idee, sondern es wäre vielleicht auch die Zukunft der Landwirtschaft.
Es ist so, dass das natürlich anfängt mit Ideen. Ob sie jetzt spinnert sind, weiß ich nicht, aber es sind Ideen und den Ideen folgen dann Taten im besten Sinne, dass dann Menschen damit anfangen, das anders zu machen, sich auch darum Gedanken machen, wie kann man das finanzieren, wie ist das Umfeld, dass es eben auch nicht Aufgabe der Landwirte alleine ist, sondern in einer arbeitsteiligen Gesellschaft auch die Professionen zum Beispiel der sozialen Arbeit braucht, der Pädagogik, der Medizin, also ne, dass eben eigentlich eine Landwirtschaft für Gesundheit, wie ja damals diese Initiative auf internationaler Ebene Farming for Health, was sich ja wörtlich übersetzt ein bisschen merkwürdig anhört, aber Landwirtschaft eben für die Gesunderhaltung oder Gesundung von Menschen und von der Natur zu verstehen.
Sie haben so schön gesagt, man muss ja auch was zurückgeben. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass wir zum Beispiel bei Tieren oder wenn Naturtherapie dabei ist, dass man da einfach nur nehmen kann von den Tieren.
Naja, das Verhältnis des Menschen zur Natur ist einfach ein nehmendes. Ja, also dass der Mensch sich von der Natur ernährt. Ne? Der Boden ist sozusagen die physische Grundlage. Die Tiere begleiten den Menschen, solange er auf der Erde ist. Und jetzt kann man ja sagen, soziale Landwirtschaft, jetzt nutzen wir die Tiere oder das grüne Setting auch noch dafür, für das Wohlergehen oder für die Therapie von Menschen. Also auch schon in einer Begrifflichkeit wie tiergestützte Therapie spiegelt sich das so ein bisschen. Man stützt sich auf den Tieren auf. Aber eigentlich geht es ja heute doch um was ganz anderes, sondern es geht darum, ein Verhältnis zur Natur zu gewinnen, dass man sie eben nicht nur ausnutzt, sondern dass man da eben das auf einer Art Augenhöhe, dass man der Natur auch etwas zurückgibt. Und ich glaube auch, dass das historisch so ist, dass früher die Menschen einfach in einem Naturzusammenhang gelebt haben, so wie das man heute noch bei sogenannten Eingeborenen vielleicht im Regenwald erleben kann, wo man sich dann bei einem Baum bedankt, wenn man ihm fällt oder so. Das sind ja Vorstellungen, die wir heute nicht mehr so haben. Ne? Und letzte Reste sind vielleicht noch so die Gartenzwerge, die man sich in den Garten stellt oder manche Menschen zumindest, die dann da auf irgendwelche Dinge, die früher für die Menschen ganz selbstverständlich waren, hinweisen, aber das sind ja Zeiten, aus denen wir heute heraus sind und heute geht es eigentlich um ein neues Verhältnis zur Natur, wo man das ganz bewusst versucht, eben zum Beispiel jetzt Nutztiere so zu halten, dass man sie eben nicht nur darauf trimmt, noch einen Liter mehr Milch zu geben, sondern auch zu fragen, was ist denn das Wesensgemäße für einen Wiederkäuermagen und kann man da vielleicht zum Beispiel Hecken in der Kulturlandschaft wieder in Kultur nehmen, indem man Laubheu gewinnt als Winterfutter, was dann für den Wiederkäuermagen was ganz Tolles ist, was aber mehr Handarbeit verursacht, die ein normaler landwirtschaftlicher Betrieb gar nicht leisten kann.
Können Sie mir nochmal ganz einfach soziale Landwirtschaft definieren?
Ja, genau. Mit Definitionen habe ich es gar nicht so, weil Definitionen immer Festlegungen sind und es eigentlich um diese Öffnung geht. Aber soziale Landwirtschaft wäre für mich eigentlich die Verbindung landwirtschaftlicher Erzeugung. Also Landwirtschaft im allerweitesten Sinne. Das kann auch Forstwirtschaft oder Garten- und Landschaftsbau sein. Also Verbindung Landwirtschaft mit sozialer und pädagogischer Arbeit. Das ist vielleicht eine kurze Charakterisierung, die fast alles tatsächlich umfasst. Und es kann eben ganz unterschiedliche Klientel sein, also unterschiedliche Zielgruppen, die man da im Sinn hat, von Menschen mit einer Behinderung, mit einer Einschränkung über Suchthilfe bis hin zu bestimmten Altersgruppen, alte Menschen, Demenzkranke, aber auch Kinder, Kindergärten auf Bauernhöfen ist ja ein Riesenthema, Jugendliche mit einer Schieflage, die in der Schule nicht zurechtkommen, Drogensüchtige, Obdachlose. Also es gibt einfach unheimlich viele Zielgruppen, für die eigentlich soziale Landwirtschaft geeignet ist.
Also der Bauernhof sozusagen als Ressource.
Ja, das klingt jetzt eigentlich schon wieder so. Es stimmt natürlich, die Sichtweise, man kann das so sehen, dass man sagt, man nutzt sozusagen das als Setting, wie man auch in der sozialen Arbeit sagt, dann für bestimmte Zielgruppen. Aber auch das ist ja die Frage, wie gestaltet man das auf Augenhöhe, dass jetzt nicht der Landwirt sagt, das ist jetzt ein billiger Ort, wo sozusagen Menschen, die von der Gesellschaft herausgespült werden, in der Landwirtschaft jetzt wieder Fuß fassen sollen, sondern, und da kommt natürlich auch das Monetäre dann ins Spiel, dass das für den Landwirt auch durchaus ja berechtigterweise ein finanzielles Standbein sein kann und soll. Und dann ist die Frage, wie finanziert man das? Es gibt da durchaus Finanzierungswege, die aber sehr, sehr schwer sind und wo es echtes Expertenwissen braucht, um das dann auszugestalten.
Was braucht es denn jetzt, um die soziale Landwirtschaft noch mehr voranzubringen, dass das einfach noch mehr wird?
Also ich glaube, ganz wesentlich ist, dass das in die Gesellschaft durchsickert, was soziale Landwirtschaft überhaupt ist, was sie für Potenziale hat, dass so die kritische Masse erreicht wird, dass das akzeptiert wird in der Gesellschaft als Perspektive für Landwirtschaft, auch im Sinne eines Paradigmenwechsels, dass man Landwirtschaft eben nicht nur für die Erzeugung von Lebensmitteln sieht. Das ist sicherlich ganz wesentlich und es braucht einfach auch politische Unterstützung. Es braucht die Unterstützung durch Ministerien und vor allen Dingen durch die disziplinären Ministerien, die auch zusammenarbeiten müssen für diesen Zweck. Also das sind so Eckpunkte. Dann braucht es Ausbildung, es braucht Beratungsmöglichkeiten für Höfe, die etwas machen wollen. Auch da ist praktisch sehr, sehr wenig vorhanden. Die Offizialberater, die können das oft gar nicht in dem Umfang beraten, wie es notwendig wäre, weil sie auch gar nicht das Fachwissen als Hintergrund haben können. Also es braucht Coaching von Betrieben, die so etwas machen wollen. Und da haben wir eben auch versucht, jetzt durch eine Firmengründung von drei ehemaligen Studierenden eben die Endspinnerei, wie das heißt, also dass man die Knäule, die sich als gordische Knoten verknäult haben, wieder auseinanderspinnt und da entsprechend auch Betriebe dann versucht oder Initiativen zu unterstützen bei der Einrichtung sozialer Landwirtschaften.
Also noch viel zu tun.
Allerdings, ja, genau. Wir sind auf jeden Fall schon am Anfang, aber wenn man die Entwicklung der letzten Jahre beguckt, ist es schon auch enorm, was sich alles getan hat. Von daher ein positiver Ausblick.
Was würden Sie sagen, in Europa, wer ist da besonders führend? Machen das andere Länder viel besser? Ein Beispiel?
Ja, viel besser weiß ich nicht. Es sind einfach andere Entwicklungen. Es gibt Länder, wo es zum Beispiel eine eigene Gesetzgebung gibt zur sozialen Landwirtschaft, wo die öffentliche Wahrnehmung, glaube ich, auch nochmal eine andere ist. Italien, Niederlande sind Länder, auch Norwegen, wo sich sehr viel getan hat. Aber es gibt eben gerade die Länder, wo dann die öffentliche Förderung auch phasenweise sehr stark gewesen ist, wo das dann eben, wenn da irgendwelche Dinge sich ändern, auch nach hinten losgehen kann, dass sich das als Strohfeuer entpuppt und die Dinge wieder eingestellt werden. Das gibt es eben sowohl in Norwegen als in den Niederlanden zu berichten von einzelnen Entwicklungen. Und dass es der nachhaltigere Weg allemal der ist, wenn Verbraucher, Verbraucherinnen, so wie zum Beispiel in einer solidarischen Landwirtschaft, sich mit einem Hof verbinden und da einfach in wirklichem Verantwortungsverhältnis sich reinstellen und dann dadurch auch sozialere Landwirtschaft beginnt sich zu entwickeln.
Und Ihre Vision?
Ja, dass die Landwirtschaft insgesamt sich zu einer sozialeren Landwirtschaft entwickelt und dass die heutige soziale Landwirtschaft eine Vorreiterrolle dabei hat. Das wäre eigentlich meine Vision.
Eine schöne Vision von Thomas van Elsen, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet ökologischer Land- und Pflanzenbau der Universität Kassel in Witzenhausen. Er hat die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft mitbegründet. Das war's schon wieder von Power to the Bauer. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter, teilen Sie diese Folge. Alle weiteren Informationen zu dem Forschungsprojekt Naturlandwirtschaft finden Sie auch im Internet unter natur-land-wirtschaft.info. Bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir uns die soziale Landwirtschaft in der Praxis an.